Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Fangen wir denn abermals an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Nachdem wir uns am Ende des vergangenen Jahres und zu Beginn des neuen Jahres mit anderen Schriftstellen befasst haben, wollen wir heute mit der Betrachtung des 3. Kapitels im 2. Korintherbrief fortfahren. Zunächst wollen wir uns an das erinnern lassen, was wir in den letzten beiden Predigten über Kapitel 3 gehört haben. Wenn Paulus in diesem Brief immer wieder von sich selbst und seinem Dienst als Apostel spricht, dann tut er das nicht aus Ehrsucht, um sich selbst darzustellen und sich in selbstgerechter Weise zu rechtfertigen, sondern weil das Evangelium selbst, das er verkündigte, auf dem Spiel stand. Unter dem Einfluss selbstsüchtiger, unlauterer Verkündiger wurde das Evangelium in Korinth verfälscht, sodass er dann in Kapitel 11 schreiben muss: Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gerne. Paulus äußert sich nicht zu den Vorwürfen und bösartigen Unterstellungen um seiner selbst willen, um sich zu profilieren, sondern um des Evangeliums willen, das ihm von Gott anvertraut worden war, das Gott selbst ihm geoffenbart hat. Wir denken an die einschlägigen Stellen im Galaterbrief. Er hatte es nicht nötig, sich selbst zu empfehlen. Paulus nimmt hier Bezug auf eine weit verbreitete Gepflogenheit, die an sich nicht verwerflich war, auf den Gebrauch von Empfehlungsbriefen. Er persönlich machte von dieser Gepflogenheit keinen Gebrauch. Sein Empfehlungsbrief waren die Gemeinden, die durch seinen Dienst als Apostel entstanden waren. Und dazu gehörte auch die Gemeinde zu Korinth. Sie war trotz ihrer Unvollkommenheit in ihrem Gemeindeleben ein lebendiger Brief Christi. Wir zitieren noch einmal Werner de Boer in dieser Angelegenheit, in seiner Auslegung: Nicht eine sittliche, so schreibt er, nicht eine sittliche oder religiöse Vollkommenheit ist nötig, damit eine Gemeinde als Brief Christi gelten kann. Solange sie im Glauben steht, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelt und dem Wirken des Geistes Jesu Christi offen bleibt, sind die Schriftzüge des Christus an ihr sichtbar. Sie sind es dann vielleicht ganz besonders, wenn sich die Macht der Gnade und Treue Jesu an einer Gemeinde siegreich erweist, die von menschlichen Fehlern und irreführenden Strömungen ernstlich bedroht ist. In Korinth konnte niemand die Gemeinde Jesu kennenlernen, ohne auf die Wirklichkeit und Wirksamkeit des Christus zu stoßen. Ich denke, das ist ein sehr, sehr tröstlicher Gedanke auch für uns persönlich und unsere Gemeinde, die wir durch den Glauben an Christus trotz unserer Unvollkommenheit und Fehlerhaftigkeit ein Brief Christi sind. Und dieser Brief, den Gottes Geist durch den Dienst des Apostels geschrieben hatte, sein Empfehlungsschreiben, konnte von allen Menschen gelesen werden, beschreibt er. Er war eine Legitimation seines Dienstes, wie auch die anderen Gemeinden, die durch seine Verkündigung des Evangeliums entstanden waren. Seine Mitarbeiter sind hier immer wieder eingeschlossen. Als ihr geistlicher Vater war er aufs Engste mit den Korinthern verbunden. Er hatte ihnen nicht nur das Evangelium durch den Geist Gottes ins Herz geschrieben, sondern sie selbst, die Gläubigen, waren, wie er sagt, in sein Herz geschrieben. Und daran änderte auch die Tatsache nicht, dass einige unter ihnen sich inzwischen von ihm distanziert hatten. Die Gemeinde zu Korinth mit ihren einzelnen Gliedern lag ihm nach wie vor am Herzen. Und darum hatte er sogar in Troas eine fruchtbare Arbeit, es war ihm eine Tür für das Evangelium dort aufgetan, zurückgelassen, weil er sich so große Sorgen um den geistlichen Zustand der Korinther machte. Er reiste Titus, den er nach Korinth gesandt hatte, um dort nach dem Rechten zu sehen, entgegen, um von ihm zu erfahren, wie es um sie bestellt war. Und die Gläubigen in Korinth nahmen immer noch einen großen Platz in seinem Herzen ein. Und daran konnte auch ihre Engherzigkeit Paulus gegenüber nichts ändern. Die Liebe Christi drängte ihn dazu, sich weiterhin um die Gemeinde zu Korinth zu kümmern. Sie war für ihn eine Herzensangelegenheit. Und so sollte und darf es ja auch bei uns sein. Das Wohl unserer Gemeinde und Glaubensgeschwister liegt in Christus Jesus nicht nur den Ältesten, sondern jedem Einzelnen unter uns am Herzen. Und dass Paulus in einer solchen Überzeugung davon reden kann, dass die Korinther selbst sein Empfehlungsbrief seien, ist kein Selbstruhm, ist keine Anmaßung und Selbstherrlichkeit, aus denen er spricht. Und so schreibt er ja hier in den Versen 4 und 5, solches Vertrauen, solche Zuversicht, spricht in großer Überzeugung, er spricht, wie wir gleich noch sehen werden, anhand des Römerbriefes, in Kühnheit. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott, das heißt im Blick auf Gott, im Blick auf seine Wirksamkeit. Nicht im Blick auf uns selbst, nicht im Blick auf Paulus, sondern im Blick auf Christus, im Blick auf Gottes Wirken in Christus Jesus. Kann er so reden, wie er redet? Kann er so schreiben, wie er schreibt? In großer Kühnheit, in großem Vertrauen, in großer Zuversicht, in großer Überzeugungskraft. Dass in Korinth eine lebendige Gemeinde, ein Brief Christi entstanden war, das führte Paulus nicht auf sein Verdienst zurück. Er schreibt an anderer Stelle, wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn. Denn nicht der ist tüchtig, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Und dass es eine Gemeinde in Korinth gab, war allein auf Gott zurückzuführen. Durch die Wirksamkeit Christi diese Gemeinde ins Leben gerufen hatte. Dieses Wörtchen allein spielt eine ganz, ganz große Rolle in der Bibel. Immer wieder, wenn wir darauf stoßen, sollten wir einen Moment innehalten. Allein, Gott ist es immer ganz allein. Der Herr Jesus ist ganz allein unser guter Hirte. In ihm haben wir das Heil, und zwar in ihm allein haben wir das Heil. Also dieses Wörtchen allein spielt eine ganz, ganz große Rolle für unser Glaubensleben. Gerade auch in den Auseinandersetzungen unserer Zeit. Das wollen wir bedenken. Und so ist dieses Wörtchen allein auch hier von großer Bedeutung im Blick auf die Wirksamkeit Christi, Gemeinden ins Leben zu rufen. Gott selbst hatte durch Christus den Dienst des Paulus als Apostel beglaubigt. Dazu ein Wort aus Kapitel 12 desselben Briefes. Denn es sind ja die Zeichen eines Apostels unter euch geschehen, in aller Geduld, mit Zeichen und mit Wundern und mit Taten. Was ist es, worin ihr zu kurz gekommen seid gegenüber den anderen Gemeinden? Paulus konnte also hinsichtlich der Erfolge seines Dienstes nur in dieser Überzeugung, in diesem Vertrauen, in dieser Zuversicht sprechen im Hinblick auf Gott und seine Wirksamkeit in Christus Jesus. Nicht anders. Sein ganzer Dienst war getragen von dem Bewusstsein völliger Abhängigkeit von Gott. Denken wir nur einmal daran, in welch einer Verfassung Paulus sich befand, als er nach Korinth kam, um dort das Evangelium zu verkündigen. Wir lesen das in 1. Korinther Kapitel 2 am Anfang. Da schreibt er: Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nicht zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und jetzt kommt es. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großen Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Und denken wir auch daran, dass Gott dem verzagten Paulus durch eine Erscheinung in der Nacht dort in Korinth Mut zusprechen musste. Lesen das in der Apostelgeschichte, Kapitel 18. Sehen, Paulus war kein geistlicher Superheld, sondern ein angefochtener Mann, der, als er den Dienst dort tat in Korinth, verzagt war zum Teil, schwach war, zitterte, wie wir gehört haben, und doch verkündigte er dort das Evangelium in Beweisung des Geistes und der Kraft. Das eine schließt also das andere nicht aus. Man möchte sagen, das eine ist im Grunde genommen eine Voraussetzung dafür, dass der Geist Gottes wirkte. Sonst hätte er in eigener Kraft und im eigenen Vermögen dort geredet. Also musste der Herr ihm Mut zusprechen. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und niemand soll dich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Wo bleibt da irgendein Ruhm für Paulus hinsichtlich des Wunderwerkes Gottes durch Christus dort in Korinth? Dass so große Wunderwerke in Korinth geschehen waren, konnte man keineswegs auf die Tüchtigkeit des Apostels Paulus und seiner Mitarbeiter zurückführen. Im Gegenteil, es war allein das Werk Gottes und Gott selbst war es, der den Apostel dazu befähigt hatte, das Evangelium zu verkündigen. Paulus wusste sich also völlig abhängig in seinem Dienst von der Kraft des Heiligen Geistes. Das Wort aus Jesu Gleichnis vom Weinstock und den Reben war für Paulus praktische Wirklichkeit. Christus war für ihn der Weinstock. Er eine Rebe, an Christus dem Weinstock, eine Rebe, die in sich selbst völlig nutzlos war. Das war Paulus, das war seine Sicht von sich selbst. Christus war es als der Weinstock, der seinen Dienst so fruchtbar machte, sodass Gott dadurch verherrlicht wurde. Nicht Paulus, sondern Gott dadurch verherrlicht wurde. Auch nicht die Korinther, die zum Glauben gekommen waren. Wir sind zum Glauben gekommen, die anderen, naja, die wollten ja nicht. Nicht nach diesem Motto. Es war einzig und allein das Werk Gottes, es war die Fruchtbarkeit des Weinstocks. Der Lebenssaft des Weinstocks war ununterbrochen tätig im Herzen und Leben des Apostels Paulus. Und so schreibt er hier in Vers 5, im 2. Korintherbrief, nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Das war also der Grund dafür, dass Paulus hier in einer solchen Überzeugung hinsichtlich seines Dienstes als Apostel reden konnte. Hinter seinen großen Worten, es waren wirklich große Worte, die er hier aussprach oder die er ihnen schrieb, ihr seid mein Empfehlungsbrief oder unser Empfehlungsbrief, hinter seinen großen Worten steckte nicht sein Verdienst, seine eigene Tüchtigkeit, sondern die Wirklichkeit seines großen und herrlichen Gottes in Christus Jesus, der in seinem Dienst durch Gottes Geist wirksam war. Und so kann er auch den Gläubigen zu Rom schreiben. Jetzt kommen wir auf diese Stellen im Römerbrief, Kapitel 15, die zum Teil so ähnlich sind. Kann er auch den Gläubigen zu Rom schreiben, dass er hinsichtlich seiner Fruchtbarkeit in seinem Dienst nichts anderes zu rühmen hat als Gottes Werk in Christus. Dass er sich rühmte, geschah in Christus. Ich lese einmal Kapitel 15, die Verse 17 bis 19. Darum kann ich mich rühmen in Christus Jesus vor Gott. Denn ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk. In der Kraft von Zeichen und Wundern, das waren die Zeichen und Wunder der Apostel, speziell ihres Dienstes damals. In der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes, so habe ich von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus voll ausgerichtet. Das Wort, das hier für Wagen steht, denn ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Dieses Wort hat etwas mit Kühnheit zu tun. Also Paulus hätte nicht so kühn sprechen können, wenn nicht Christus das alles gewirkt hätte, in seinem Dienst und durch seinen Dienst. Es hat also etwas mit Kühnheit zu tun, dieses Wort wagen. Die Worte, die Paulus hinsichtlich seiner Erfolge im Dienst so kühn aussprechen konnte, gründeten sich auf die Wirksamkeit Christi in seinem Dienst, nicht auf sein eigenes Vermögen. Und seine Kühnheit bezog sich nicht nur auf die von Gott gewirkten Ergebnisse seines Dienstes, sondern auch darauf, dass er als von Gott berufener Apostel, Apostel der Heiden speziell, das Recht, ja die Pflicht hatte, diesen Dienst auszuüben. Er spricht von seiner Kühnheit, in der er die Gläubigen zu Rom an Wahrheiten erinnerte, mit denen sie bereits vertraut waren, sodass sie sich auch untereinander ermahnen konnten. Er hatte ihnen also nichts Neues sagen wollen, vielmehr war es seine Verantwortung vor Gott, sie an das zu erinnern, was längst ihr Glaubensbesitz gewesen ist. Sie kannten sich also in diesen Wahrheiten aus, die Paulus hier im Römerbrief ihm gegenüber entfaltet hat. Wir lesen das in den Versen 14 und 15 im selben Kapitel. Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, liebe Brüder, dass auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, so dass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Ich habe es aber dennoch gewagt, und jetzt haben wir hier wieder dasselbe Wort, gewagt. Ich habe dennoch so kühn geschrieben. Warum? Und euch manches geschrieben, was ihr längst wisst, worin ihr geistlich zu Hause seid, was euer geistlicher Besitz ist. Ich habe es euch dennoch geschrieben, so kühn. Ich habe es dennoch gewagt und euch manches geschrieben, um euch zu erinnern, jetzt kommt es, Kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist. Er beruft sich also in dem, was er ihnen geschrieben hat und dass er ihnen das überhaupt geschrieben hat, auf die Gnade, die ihm von Gott gegeben war, als Diener Christi unter den Heiden das Evangelium zu verkündigen, und zwar nach außen, also hin zu den Ungläubigen, wie wir es dann auch lesen in Vers 21, sondern ich habe getan, wie geschrieben steht, denen nichts von ihm verkündigt worden ist, ein Zitat aus dem Propheten Jesaja, denen nichts von ihm verkündigt worden ist, die sollen sehen und die nichts gehört haben, sollen verstehen. Also er ging in Sonderheit zu denen, die das Evangelium noch nie gehört hatten. Und dort kam es dann zur Gründung von Gemeinden. Das war seine Legitimation als Apostel. Und das war seine Autorität als Apostel, diesen Dienst zu tun. Dazu hatte Gott ihn berufen. Dazu hatte Gott selbst ihn autorisiert. Er tat diesen Dienst also nach außen, aber er tat diesen Dienst auch innerhalb der Gemeinde. In dieser ihm von Gott verliehenen Gnade, das war die Gnade, die ihm Gott verliehen hatte, das Evangelium zu verkündigen, nach außen und auch innerhalb der Gemeinde Jesu, immer wieder die Gläubigen zu unterweisen und sie auch an Wahrheiten zu erinnern, die sie längst wussten, die sie immer schon gehört hatten, mit denen sie auch umgingen in ihrem Glaubensleben. In dieser ihm von Gott verliehenen Gnade lag seine Autorität, ihnen so kühn zu schreiben. Und darum musste er und durfte von ihnen gehört werden. Er musste von ihnen gehört werden. Er schreibt also nicht, das ist ja geradezu eine Zumutung, dass ich euch an diese Wahrheiten nochmal erinnern muss. Sondern er sprach in dieser Kühnheit und schrieb in dieser Kühnheit, weil ihm die Gnade verliehen worden war, die Gläubigen immer wieder an diese Wahrheiten zu erinnern. Petrus übrigens spricht auch davon in seinem zweiten Brief. Insofern schrieb er hier kühn, voller Überzeugung, voller Zuversicht, voller Vertrauen im Blick auf das Wirken Gottes und auch im Blick auf die Tatsache, dass er von Gott dazu beglaubigt, autorisiert war, diesen Dienst zu tun. Er entschuldigt sich also nicht dafür, dass er ihnen diese Wahrheiten darlegt, die sie längst kannten. Er entschuldigt sich nicht dafür. Im Gegenteil. Wir alle wissen, dass ein Pastor in der Kirche einen Talar trägt. Und manche, die das so nicht gewohnt sind, die ihren Weg außerhalb der großen Kirchen gehen, schauen vielleicht so ein bisschen kritisch und auch geringschätzig auf diese Gepflogenheit. Aber das sollte man nicht tun. Dass ein Pastor in der Kirche einen Talar anhat, hat seinen Grund. Wir haben diese Gepflogenheit nicht, aber es hat seinen Grund. Welchen Grund hat das? Habt ihr mal darüber nachgedacht, warum das so ist, warum das so gemacht wird? Nun, der Grund liegt darin, dass hier der Pastor, gehen wir davon aus, es ist ein gläubiger Pastor, von Gott dazu beglaubigt, das Evangelium zu verkündigen. Und das tut er auch. Aber hier wird deutlich, der Pastor redet nicht als Privatperson. Er redet nicht als Privatmann, sondern er redet als einer und tut diesen Dienst als einer, der von Gott dazu autorisiert ist, der seine Autorität von Gottes Gnaden herleitet. Also ist kein Privatmann, der da steht. Und insofern ist diese Sitte oder diese Gepflogenheit keine schlechte, würde ich sagen, auch wenn wir davon keinen Gebrauch machen. Aber wir sollten doch diesen geistlichen Blick haben. Derjenige, der da vorne steht und das Evangelium verkündigt, der tut das nicht als Privatmann oder als Privatperson. Er tut das in der Autorität Gottes. Und von daher muss er gehört werden. Er darf gehört werden und er muss gehört werden. Aufgrund dieser seiner Vollmacht und Autorität als Apostel hatte Paulus auch in Korinth das Evangelium in Kühnheit verkündigt. In Beweisung des Geistes und der Kraft, so haben wir gelesen. Von daher durfte er auch mit der Kraft des Heiligen Geistes rechnen und mit der wunderbaren Verheißung aus dem Propheten Jesaja, wir alle kennen dieses Wort, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt, sondern dass es ausrichtet, wozu Gott es gesandt hat. Und so waren viele in Korinth, in dieser total verdorbenen Stadt, ich meine, es war eine total verdorbene Stadt, das Wort Korinthiazo, das stand für Unzucht treiben. Es war also eine Stadt, die man heute vergleichen kann mit den großen Städten in unserem Lande. Ja? Ich will nicht zitieren, wie der Spiegel unser Land bezeichnet hat. Vielleicht wissen das einige noch. So war es dort in Korinth. Sittlich, vollkommen verdorben, durch und durch. Dort war Gemeinde Jesu entstanden, welch ein Wunder der Gnade Gottes, durch den Dienst des Apostels Paulus, durch das Wirken Christi, des Heiligen Geistes. Dort waren Menschen zum Glauben gekommen. Das Wort Jesu an Paulus, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, hatte sich zu Gottes Verherrlichung und Ruhm erfüllt. Nun, in derselben Überzeugung, in derselben Autorität, in der er damals dort in Korinth das Evangelium verkündigt hatte, in derselben Überzeugung, in demselben Vertrauen der Zuversicht, so hat Luther übersetzt hier Vertrauen, nannte er die Korinther hier rückblickend und überhaupt grundsätzlich, auch in der Gegenwart, einen lebendigen Brief, der sein Empfehlungsschreiben war, den er durch Gottes Gnade, durch den Geist Gottes schreiben durfte auf ihre Herzen. Sie waren ein lebendiger Brief. In dieser Überzeugung, in diesem Vertrauen, in dieser Kühnheit hat Paulus diese Aussage hier gemacht, im 2. Korintherbrief. Solches Vertrauen, solche Überzeugung aber haben wir durch Christus zu Gott, das heißt im Blick auf Gottes Wirken. Wir fragen uns, was hat das nun für eine Bedeutung für uns hier als Gemeinde Jesu in unseren Tagen? Können wir aus diesem etwas für uns persönlich lernen, auch als Gemeinde, aber auch als Einzelne? Paulus war ja nun ein Apostel, von Gott zu diesem Dienst berufen, mit göttlicher Vollmacht und Autorität durch Gottes Gnade in Christus ausgestattet zu diesem speziellen Dienst als Apostel. Und diese Autorität anerkennen auch wir heute, wenn wir seine Briefe lesen. Wer dem Apostel Paulus Anmaßung und Arroganz vorwirft, der erhebt sich damit über Christus selbst. in dessen Namen er so kühn sprechen konnte. Aber wie steht es nun mit uns? Haben wir als Gemeinde, und jeder Einzelne ist ja da eingeschlossen, nicht auch den Auftrag, das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus zu bezeugen? Ist uns diese Gnade, von der Paulus hier spricht, im Blick auf seinen Dienst, nicht auch gegeben, geschenkt? Aufgrund dieser Gnade, die auch uns gegeben ist, das Evangelium nach innen und außen zu bezeugen, dürfen auch wir mit Überzeugung davon reden. Wir brauchen uns nicht für das, was wir zu bezeugen haben, zu entschuldigen. Wir dürfen in großer Kühnheit zu den Menschen reden. Und sie müssen uns hören. Sie müssen uns hören. Wenn sie das nicht tun, tun sie es zu ihrem eigenen Schaden, und zwar ewigen Schaden. Hier geht es nicht um zeitliche Dinge, hier geht es um ewige Dinge. Wir haben das Recht und die Pflicht dazu, die Menschen auf ihre Verlorenheit und auf das ewige Heil, das wir haben in Christus, hinzuweisen. Von daher brauchen wir uns vor den Menschen nicht in falscher Bescheidenheit zu verstecken. Auch wir müssen und dürfen in unserer Zeit gehört werden. Schließlich haben wir die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Ja? Sind wir eigentlich davon überzeugt? Und zwar haben wir sie exklusiv. Ich meine, man findet das schon mal in irgendwelchen Reklameanzeigen. Exklusiv bei uns, das gibt es nur bei uns, ja, aber so ist es tatsächlich. In Christus Jesus dürfen wir so denken und auch so sprechen, dass diese Botschaft, das Heil für die Menschen, für Zeit und Ewigkeit, exklusiv in der Gemeinde Jesu verkündigt wird und auch von daher an die Menschen weitergetragen werden, die noch ohne dieses Heil sind. Das haben wir wirklich als Gemeinde exklusiv. Wir sind die Einzigen in dieser Welt. Ich meine jetzt hier nicht unseren beschränkten kleinen Kreis, sondern überhaupt Gemeinde Jesu weltweit, natürlich. Das brauche ich gar nicht zu betonen. Ja? Wir sind die Einzigen, die einen geistlichen Blick haben, auch in hinsichtlich der Dinge, wie sie laufen in dieser Welt, wie sie sich gestalten. Ja? Und wir sehen, wie alles durcheinander geht, dann erinnert uns das vielleicht auch an dieses Wort aus dem Hebräerbrief, dass alles im Laufe der Zeit erschüttert werden muss, damit das Unerschütterliche bleibt, und das ist das Reich Gottes. Das ist Christus selbst, das ist sein Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt der Herr Jesus. Wir sind die Einzigen, die diesen klaren Blick haben. Hier und da, nicht wahr, wissen wir natürlich nicht, wie sich die Dinge gestalten, jetzt ganz konkret, und wann sie in Erfüllung gehen. Denken jetzt auch an die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine. Aber wir wissen doch grundsätzlich, wo es lang geht, dass Gott auch hier seinen Heilsplan in Erfüllung bringt. Wir haben das wirklich exklusiv. Das dürfen wir sagen, in großer Kühnheit, im Vertrauen auf das Wirken Gottes, auf das, was Gott uns geoffenbart hat. Fleisch und Blut, so sagt der Herr Jesus zu Petrus, haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Er hat es uns geoffenbart. Deshalb wissen wir von Natur aus nicht mehr als die anderen Menschen in dieser Welt. Ne? Gar nicht. Das sagt übrigens auch Daniel, dem König Nebukadnezar. Es ist nicht so, dass ich mehr weiß als alle anderen hier in deinem Reiche. Aber Gott hat es mir geoffenbart und jetzt will ich es dir sagen. Und Gott hat es uns geoffenbart. Nun dürfen wir es weitertragen. In der Autorität, die wir uns nicht selbst anmaßen, sondern in der Autorität, die Gott uns geschenkt hat in Christus Jesus. Was haben wir doch für eine herrliche Botschaft, ihr Lieben. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir sind versöhnt mit Gott durch das Blut Jesu. Wir haben wieder Gemeinschaft mit ihm, mit unserem himmlischen Vater. Aber ein herrliches Ziel, die ewige Herrlichkeit. Die Herrlichkeit besteht zunächst darin, dass Gott dort die Ehre bekommt. Er ganz allein. Auch uns wird es gut gehen in seiner Gemeinschaft Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes. Uns geht es in diesem Sinne auch jetzt schon gut. Ja? Vorhin wurde das auch zum Ausdruck gebracht drüben. Was machen die Menschen ohne Christus, ne? In dieser notvollen Zeit? Aber nicht nur im Blick auf ihre irdischen Probleme, sondern vor allen Dingen im Blick auf den Himmel, im Blick auf die Herrlichkeit. Sie haben diese Hoffnung nicht. Sie sind ohne diese lebendige Hoffnung, die wir haben dürfen. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben das Wort Gottes, wir haben die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Was haben wir alles in Christus? Die Fülle der Gnade. Wir dürfen täglich aus seiner Fülle schöpfen und nehmen. Gnade um Gnade. Eine Gnade nach der anderen. Für alles, was unser zeitliches und ewiges Heil betrifft. Nein, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Gott hat uns dazu autorisiert, diese herrliche Botschaft zu verkündigen. Und zwar auch dann, wenn wir aufgrund unserer Sündhaftigkeit meinen, wir hätten kein Recht dazu. Denken wir daran, in welch einer Kühnheit Petrus zu Pfingsten auftrat, um den Menschen das Evangelium zu bezeugen. Lieber Petrus, du solltest doch bitte, bitte etwas gedämpfter sein in deinem Ton. Ich war, denk an dein großes Versagen. Ist noch gar nicht so lange her, dass du den Herrn verleugnet hast. Und jetzt tust du deinen Mund auf und sagst zu den Leuten, ihr habt ihn gekreuzigt. Er tut das, weil er Vergebung hat, weil er von Gott dazu autorisiert ist, nicht weil er solch ein vorbildlicher Mann gewesen ist. Wer sich immer wieder vor Gott beugt, und das ist natürlich wichtig, ihr Lieben, ja? Wer sich immer wieder vor Gott beugt und demütigt, der kann vor den Menschen stehen, wenn es um unseren Dienst für Gott geht, und ihn in großer Gewissheit bezeugen. Und auch wir dürfen wie Paulus wissen, dass unser Dienst nicht vergeblich ist in dem Herrn, so schreibt er den Korinthern in seinem ersten Brief. Auch dann, wenn wir im Augenblick vielleicht keine besonderen Ergebnisse sehen. Es gibt auch im Reich Gottes Winterzeiten, da sind keine Früchte an den Bäumen zu sehen und trotzdem haben sie Leben in sich. Das soll uns nicht verunsichern, wenn wir vielleicht schon lange beten für unsere Lieben, für unsere Verwandten und auch für andere, die der Herr uns aufs Herz legt, die er uns aufs Herz legt. Das soll uns nicht verunsichern, wenn wir dann eine ganze Zeit lang nichts sehen, vielleicht sogar, da kommt wieder das bekannte Wort von Luther, ja, vielleicht sogar das Widerspiel, ne? Gegensätzliche Entwicklungen, ne, wie bei Josef, dass alles so ganz anders ausgeht. Oder wir denken an Augustinus, ne, seine Mutter weinte und dachte, jetzt ist alles vergeblich, ne, jetzt geht er nach Rom, dann geht er ganz unter. Ja, und gerade dort kam er zum Glauben an Christus. So sind Gottes Wege. Wir brauchen uns nicht verunsichern zu lassen, wenn wir im Augenblick wenig oder vielleicht auch manchmal gar nichts sehen an Ergebnissen. Aber dann dürfen wir auch sagen, im Blick auf das, was Gott in der Vergangenheit getan hat, das wollen wir nicht in Bescheidenheit kleinreden, in falscher Bescheidenheit kleinreden. Dann wollen wir auch in Kühnheit davon sprechen, wie Paulus es hier tut. Was Gott in der Vergangenheit durch sein Wort und Werk in unserer Mitte gewirkt hat, also dürfen wir nicht auch in Kühnheit davon reden, wie Paulus das hier tut? Solches Vertrauen, solche Überzeugung haben wir durch Christus zu Gott im Hinblick auf ihn, nicht im Hinblick auf uns selbst. Dürfen wir das nicht auch tun? Es ist doch nicht unser Wollen und Vollbringen, durch das wir an den Brief Christi weiterschreiben durften in den vergangenen Jahren, auch hier bei uns im Wuppertal. An diesem Brief, der vor vielen Jahren durch den Dienst unserer Glaubensväter angefangen worden ist. Und so dürfen auch wir mit dem Apostel Paulus hier bekennen. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern, dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Amen. Wir stehen bitte auf. Lieber Vater im Himmel, in uns selbst sind wir nichts und haben auch nichts, was vor dir Bestand hat und was den Bau deines Reiches fördern könnte, was dich verherrlichen könnte. Aber all das hast du uns in Christus geschenkt. Es ist seine Wirksamkeit in unserem Leben, in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart, auch was diese Gemeinde hier betrifft. Und dafür wollen wir dir so von Herzen danken, dich loben und preisen und dich darum bitten, Vater im Himmel, im Namen Jesu, dass noch andere dazukommen, die dir die Ehre geben und sich freuen an der Vergebung ihrer Sünden nach dem Reichtum deiner Gnade, der Gewissheit des ewigen Lebens in dir. Amen.